Sie hören den Kurier.
Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1 Mobilneuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB 3 Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1 Giganetz.
Morde, Exekution, Folter. Diese Worte verbindet man mit der russischen Söldnertruppe Wagner. Offiziell existiert diese russische Militär- und Sicherheitsorganisation gar nicht. Oft wird sie auch Putins Schattenarmee genannt. Dass es sie jedoch gibt, wird schon lange nicht mehr angezweifelt. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hören wir nun immer öfter von Wagner-Söldnern. Wie es scheint, wurde in Russland nun sogar ganz öffentlich eine Rekrutierungsoffensive gestartet. Mittels Plakaten werden Rekruten angeworben. Doch wofür eigentlich genau? Wer steckt hinter dieser ominösen, höchst brutalen Gruppe? Wo wird sie eingesetzt? Und in welcher Verbindung steht die Gruppe tatsächlich mit Putin? Mein Kollege Armin Arbeiter, Kurier-Innenpolitik-Redakteur und Militärexperte, hat dazu heute spannende Antworten. Er ist sogar selbst mal Wagner-Söldnern begegnet. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 11. August und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier.
Mein frère combattant russe.
Das, was ihr da im Hintergrund hört, sind Kämpfer aus der Zentralafrikanischen Republik. Sie schwören Putin ihre Treue und sagen, sie wollen im Krieg gegen die Ukraine für ihn kämpfen, weil sie ihm so dankbar sind, was er, und damit meinen sie, was die Wagner-Gruppe, für sie in Mali getan hat. Was genau die Wagner-Gruppe in Mali nämlich getan hat, hört ihr gleich im Interview. Dass die Söldner der Wagner-Gruppe als Helden angesehen werden, ist äußerst selten. Es werden etwa schwerste Verbrechen angelastet. Allzu viel ist nicht über die Wagner-Gruppe bekannt. Informationen zu bekommen ist immerhin äußerst schwierig und auch gefährlich. Marat Gabidulin war lange Teil der Wagner-Gruppe und tötete für sie. Er kämpfte in Syrien und in der Ukraine. Er ist der erste Kämpfer der Schattenarmee, der ein Buch über seine Zeit bei Wagner geschrieben hat. In einem Interview gegenüber dem ZDF erzählte er etwa auch, dass Wagner nichts ohne die Zustimmung des Staates tun kann.
Kann diese Truppe irgendetwas ohne die Zustimmung der Regierung tun?
Nein, das kann sie nicht. Auf keinen Fall. Sie bekommt ihre gesamte Ausrüstung von der Regierung. Viele Rekruten sind Reservisten der Armee. Das Verteidigungsministerium stellt den Transport und die Logistik, um sie an die Orte der Kampfhandlungen zu bringen. Es ist definitiv ein Zweig der Regierung, eine Einrichtung des Staates.
Trotzdem, Putin leugnet die Wagner-Gruppe bzw. Verbindungen zu ihr. Dennoch sind in russischen Städten nun Werbeplakate für die Wagner-Gruppe aufgetaucht. Das Wagner-Orchester wartet auf dich. Oder Mutterland, Ehre, Blut, Mut, Wagner steht zum Beispiel auf diesen Plakaten. Die Werbetafeln, die in mehreren russischen Städten aufgetaucht sind, sollen Teil einer Rekrutierungsoffensive der Wagner-Gruppe sein, heißt es im britischen Guardian. Doch wer oder was ist jetzt genau diese Wagner-Gruppe eigentlich? Wer steht denn dahinter? Warum tauchen plötzlich Werbeplakate auf? Und kann man rechtlich irgendwie gegen die Gruppe vorgehen und sie für ihre Kriegsverbrechen belangen? Um diese Fragen zu beantworten, ist jetzt mein Kollege Armin Arbeiter hier bei mir im Studio. Hallo Armin.
Hallo Caro.
Armin, gehen wir ganz kurz in der Zeit zurück. Vielleicht kannst du uns gleich zu Beginn mal ein bisschen erklären, wie ist denn diese Gruppe, diese Wagner-Gruppe, von der man jetzt in vergangener Zeit immer häufiger hört, überhaupt entstanden?
Ja, sie soll 2014 bei der Besetzung der Krim und dann bei den Kämpfen in der Ostukraine gegründet und eingesetzt worden sein. Der Name der Gruppe geht auf den Kampfnamen ihres wahrscheinlichen Gründers Dmitri Utkin zurück. Dieser Neonazi soll in Anspielung auf Richard Wagner, der Adolf Hitlers Lieblingskomponist war, soll er diesen Namen gewählt haben. Und es ist schon interessant, wenn man bedenkt, dass der Kreml die Ukraine ja entnazifizieren will.
Die Wagner-Gruppe gibt es also schon seit längerem. Wie können wir uns diese Gruppe denn heute vorstellen? Weiß man da überhaupt was? Kann man da überhaupt was dazu sagen? Was kannst du uns da erzählen?
Man kann sie sich vorstellen als ein sehr wichtiges Werkzeug russischer Außen- und Machtpolitik. Ähnlich wie die Söldnergruppe Blackwater, die sich übrigens mittlerweile umbenannt hat, für die USA. Das muss man schon sagen, Söldnergruppen hat eigentlich jede größere Weltmacht. Aber überall, wo irreguläre Truppen im Bereich russischer Interessen vonnöten sind, werden sie eingesetzt. Also das beginnt in Libyen, Syrien, dem Sudan, Mosambik oder Zentralafrika, aber zu dem kommen wir noch.
Genau, nein, vielleicht können wir da eh auch gleich bleiben und du kannst uns ein bisschen genauer erzählen, wo ist denn bis jetzt schon die Wagner-Gruppe eingesetzt worden, beziehungsweise wo wird sie denn jetzt gerade vor allem auch eingesetzt?
Ja, bis zu 10.000 Mann soll Wagner insgesamt im Einsatz haben, also eben bei verschiedensten verdeckten Operationen. Ich habe schon Libyen erwähnt, wo sie den General Haftar unterstützen, da wird derzeit auch wieder gekämpft, geht ein bisschen unter. In Syrien sind seit 2015, genauso im Sudan und Mosambik, aber vor allem auch in Zentralafrika. Also dort schützen sie offiziell den dortigen Präsidenten und kämpfen gegen Rebellen. Die Regierung in Zentralafrika hat ihnen zum Beispiel ein Denkmal errichtet. Also sie gelten wirklich als Helden dort. Wir kommen noch später dazu, was sie dort so aufgeführt haben. Aber auch aktuell ist es derzeit in Mali. Da sollen bis zu 800 russische Söldner sein und ein großer Teil soll von Wagner kommen. Ich war jetzt selber einmal in Mali und wenn man da von Istanbul zur malischen Hauptstadt Bamako fliegt, dann hört man schon viel Russisch im Flieger. Da sind trainierte Männer mit Militärrucksäcken, die einsteigen. Und wenn man landet am Flughafen, dann sieht man dort einen großen Compound, der der Wagner-Gruppe gehört. So dort stehen auch durch Google Maps einsehbar, ich habe es noch einmal überprüft, viele Flugzeuge, Helikopter, man sieht Munitionskisten etc. Also die sind sehr gut ausgerüstet. Dennoch sind sie ja relativ wenig. Aber seit einem Jahr circa gibt es Berichte über eine Präsenz der Wagner-Gruppe in diesem Land und seitdem haben sie es definitiv geschafft, die europäische Präsenz in Mali empfindlich zu stören. Sie unterstützen die malische Armee und pfeifen im Gegensatz zur EU auf Menschenrechte, wenn es um den Kampf gegen islamistische Terroristen geht. Und sie sichern sich so das Vertrauen der Regierung, aber auch der Armee und damit jetzt gerade der Bevölkerung. Seither ist etwa Frankreich aus Mali abgezogen. Also es hat unglaublich große Demonstrationen von der Regierung orchestriert gegeben, wo Malier mit russischen Flaggen und durchgestrichenen französischen Flaggen auf der Straße stehen und schreien, Frankreich muss raus. Und die EU-Trainingsmission vor Ort zum Beispiel wackelt ebenso. Brüssel will nicht logischerweise oder nachvollziehbarerweise, dass malische Soldaten, die von uns, von Europäern ausgebildet werden, zusammen mit Wagner-Söldnern Zivilisten massakrieren. Und genau darüber gibt es schon Berichte. Also es war im März oder April, wo es diesen Bericht gegeben hat, dass ein Dorf mit 300 Zivilisten niedergemetzelt worden sein sollte, wo auch die Wagner-Gruppe beteiligt gewesen sei. Also das muss jetzt nicht heißen, dass sie tatsächlich mitgemacht haben bei den Massakern, aber auf jeden Fall gezeigt haben, wie es geht.
Vielleicht noch kurz eine Zwischenfrage, weil du jetzt gesagt hast, es sind gar nicht so viele, die für die Wagner-Gruppe kämpfen. Ganz genau kann man es ja nicht sagen, wissen wir es einfach nicht. Aber du hast gesagt, sie sind, so scheint es, sehr gut ausgerüstet. Weiß man, woher sie ihre Ausrüstung überhaupt bekommen?
Naja, Waffen und Waffenausrüstung gibt es eigentlich überall. Da geht es einfach um ein großes Netzwerk von Financiers, die höchstwahrscheinlich kremlnahe sind. Mhm. Also auch dazu werden wir kommen. Was auch noch sehr wichtig ist, die Wagner-Gruppe ist derzeit, das ist gesichert, in der Ukraine eingesetzt. Also eigentlich dort, wofür sie gegründet wurden, sind sie jetzt wieder im Einsatz.
Mhm. Du hast jetzt vorher auch kurz angesprochen, von den einen werden sie sogar als Helden gefeiert, von den anderen sind sie vor allem sehr gefürchtet. Du hast vorher schon auch kurz über schwere Kriegsverbrechen gesprochen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären. Warum sind sie denn so gefürchtet?
Ja, bei ihren Einsätzen kam es immer wieder, und das ist auch mittlerweile von UN-Sonderberichterstattern festgehalten worden, zu schwersten Menschenrechtsvergehen. Also es ist tatsächlich gesichert, dass sie in der Zentralafrikanischen Republik Massenhinrichtungen, Festnahmen, sexuelle Gewalt, Plünderungen, Folter, Verschleppungen angerichtet haben. Das gilt als gesichert. Es wird noch sehr viel weiteres ans Tageslicht kommen. Es ist nicht sehr leicht, dort zu recherchieren, aber sie schaffen es einfach schon lang durch ihre Brutalität und durch den Ruf, Angst und Schrecken zu verbreiten.
Allein das, was du jetzt schilderst und was da von der UN schon gesichert ist, ist ja schon furchtbar genug. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie steht denn Putin zu dieser Wagner-Gruppe? Äußert er sich dazu? Steht er in Verbindung mit ihnen? Was kann man da denn gesichert sagen?
Also alle Recherchen enden beim Milliardär und Putin-Vertrauten Jewgeni Prigozhin. Für Washington und Brüssel gilt es als erwiesen, dass der 62-Jährige mit seiner Catering-Firma als Finanzier hinter der privaten Söldnertruppe steht. Prigozhin weist das natürlich zurück. Er hat sogar Klage dagegen vor dem EuGH eingereicht. Dieser Mann wird auch Putins Koch genannt, weil der Aufstieg des Besitzers eines Luxusrestaurants, der er war, in St. Petersburg begonnen hat, als er seinen hohen Gast höchst selbst bediente, also den Putin. Und später hat sogar Putin den George W. Bush in sein Restaurant mitgebracht. Lukrative Staatsaufträge sind gefolgt. Und dann zuerst für die Belieferung von Schulen, Kindergärten und schließlich der russischen Armee. Das ist ein Indiz, dass er definitiv im engen Kreis von Putin steht.
Mhm, weil es da eben Verbindungen zu diesem Finanzier gibt, der quasi in guter Verbindung mit Putin steht.
Genau, richtig.
Mhm. Ja, und was sagt Putin jetzt selbst zu der Wagner-Gruppe? Also er ist ja schon des Öfteren dazu gefragt worden, auch von Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel.
Ja, offiziell erkennt er sie nicht an. Also er sagt, die gibt's gar nicht. Aber mittlerweile wirbt die Wagner-Gruppe auch in Russland öffentlich mit Werbeplakaten und wird sogar vom Staatsfernsehen erwähnt. Mhm. Also er macht da klassisch dieses kokette Spiel. Ach bitte, war schön, da weiß ich nichts davon. Und wenn schon, sind es Soldaten auf Urlaub oder wie auch immer, wie er es damals schon 2014 bei den Kämpfen in der Ostukraine gemacht hat.
Aber das heißt, mittlerweile geht man dort quasi auf der Straße spazieren, sieht die Plakate und wird auch ganz offen dafür angeworben.
Richtig, ja.
Mhm. Und wie war das früher? Also jetzt hängen die Plakate. Wie hat die Wagner-Gruppe früher rekrutiert?
Naja, zumeist über Mundpropaganda oder russische Eliteeinheiten. Sie zahlen viel besser, als man in der russischen Armee Geld bekommt. Wie gesagt, das sind Parallelen zu Blackwater, wie es von den USA in Afghanistan und dem Irak gemacht wurde. Das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt kein klassisch russisches Phänomen. Es ist quasi das russische Pendant zu diesen privaten Söldnerfirmen, die einfach das dreckige Kriegshandwerk und das damit auch gefährlichere Kriegshandwerk machen müssen, weil es eben im Interesse der jeweiligen Regierung steht.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal auf die Kriegsverbrechen zu sprechen kommen, die du vorher schon angesprochen hast. Du hast vorher auch gesagt, die sind zu einem großen Teil schon gesichert. Die UN hat das auch schon bestätigt, dass es zu diesen Kriegsverbrechen gekommen ist und auch laufend kommt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Kann es hier überhaupt in irgendeine Richtung zu einer, unter Anführungszeichen, Verurteilung kommen? Oder haben diese Söldner da quasi eigentlich einfach freie Hand, weil man es ihnen einerseits nicht wirklich bestätigen kann, beziehungsweise weil man nicht wirklich dagegen vorgehen kann?
Ja, im Endeffekt haben sie freie Hand, weil offiziell gibt es sie ja gar nicht. Sie könnten, wenn überhaupt, als Kriegsgefangene verurteilt werden, wenn sie tatsächlich einer Regierung in die Hände fallen. Die Gruppe an sich, beziehungsweise ihre Finanziers, können natürlich sanktioniert werden. Aber die Kämpfer sind ja meist keine offiziellen Kombattanten. Ne? Die gehen plündern und brandschatzen durchs Land, unterliegen jetzt keiner Kriegskonvention und haben damit natürlich auch ein gewisses Risiko. Mhm. Weil wenn sie erwischt werden, wird keine Regierung nur irgendwas unternehmen, um sie rauszuholen. Aber gleichzeitig von der internationalen Gemeinschaft oder einem UN-Kriegsverbrechertribunal oder Ähnlichem gibt es eigentlich keine Chance, dass da irgendwie die Wagner-Gruppe als Ganzes deswegen sanktioniert oder verboten oder Ähnliches wird.
Und gegen einzelne Finanziers, weil du das auch gesagt hast, da ist es ja schon mal zu Sanktionen gekommen, oder?
Richtig, ja. Die EU hat das zum Beispiel im Dezember vergangenen Jahres gemacht, gegen Finanziers, eben vor allem gegen den Prigozhin. Die USA haben genauso diese Finanziers sanktioniert, aber mehr ist einfach nicht möglich.
Okay, dass es die Sanktionen gibt und im Endeffekt ist denen das de facto aber eigentlich egal, dass sie sanktioniert sind, weil es für sie nicht wirklich Nachteile gibt, oder? Also
richtig.
Wenn ich ein Best Friend mit Putin bin, dann wird mir die Sanktion von der EU und den USA wahrscheinlich eher egal sein.
Genau, ich kann vielleicht nicht mehr auf mein Konto in Frankreich zugreifen, aber da werden Männer wie diese ihr Geld schon lange in Sicherheit gebracht haben.
Mhm. Jetzt hast du uns schon einiges über die Wagner-Gruppe erzählt. Wir haben vorher auch schon gesagt, das ist aber teilweise alles gar nicht so sicher, also wie viele Mann da jetzt wirklich für die Wagner-Gruppe kämpfen, wer jetzt ganz konkret da alle dahinter steht, das kann man alles schwer sagen, weil es einfach ja auch oft als Schattenarmee bezeichnet wird. Wie bekommt man da überhaupt Informationen oder wie hat man in der Vergangenheit Informationen zur Wagner-Gruppe bekommen, bevor sie jetzt auch, wie jetzt ja doch öffentlicher mit den Plakaten aufgetreten sind? Also gibt es da Recherchen von den Geheimdiensten oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, richtig. Also auf jeden Fall Geheimdienstrecherchen, die ja dann auch öffentlich gemacht werden oder geleakt werden, weil ja auch jede westliche Regierung ein Interesse daran hat, dass darüber berichtet wird, dass Putin eine Söldnergruppe hat. Gleichzeitig gibt es in Russland sehr, sehr gute Journalistenkollektive, wie zum Beispiel Bellingcat, die tatsächlich sehr gut informiert sind. Und das ist aber nicht immer ungefährlich. Also 2018 wurden 3 russische Journalisten während Recherchen zur Wagner-Gruppe erschossen in der Zentralafrikanischen Republik. Kurz zuvor wurde im russischen Jekaterinburg ein Journalist vom Balkon seiner Wohnung im 5. Stock in den Tod gestürzt, der halt auch zu Wagner in Syrien damals recherchiert hat. Also es ist nicht ungefährlich. Sie wollen nicht, dass man sich zu sehr damit beschäftigt, wie es scheint.
Mhm. Vielleicht abschließend noch die Frage, vielleicht kannst du uns dazu noch kurz was sagen. Du hast vorher schon gesagt, die Wagner-Gruppe wird in der Ukraine eingesetzt, dafür, wo sie vor allem gegründet worden ist, wie du vorher schon erklärt hast. Wie wichtig ist denn die Wagner-Gruppe jetzt für Putin in diesem Angriffskrieg auf die Ukraine?
Ich glaube, im derzeitigen Kriegsverlauf nicht ganz wichtig. Derzeit ist es einfach ein Abnutzungskrieg. Derzeit geht es um Grabenkämpfe, um Verheizung von Menschenmaterial, jetzt ganz hart gesagt. Aber wenn es dann wieder um einen Kampf um Städte geht, wie jetzt bei Bakhmut im Donbass und vielleicht später Kramatorsk, sind genau solche Einheiten eine sehr wichtige Sache, weil die einen Häuserkampf, der eindeutig der brutalste und blutigste Kampf ist, nicht scheuen. Mhm. Die haben Erfahrung, die würden da vorgehen. Auch die Wagner-Gruppe ist natürlich nicht unverwundbar. Es gibt Berichte, wonach sie das auch probiert haben, in Kiew zu Beginn des russischen Angriffs dort den Selenskyj zu töten. Und da wurden definitiv einige von ihnen erschossen, beziehungsweise diese Mission schlug vollkommen fehl. Es waren vor allem russische Elite-Soldaten, aber es soll auch die Wagner-Gruppe daran beteiligt gewesen sein. Und das ist vollkommen fehlgeschlagen.
Mhm. Aber das heißt, weil sie dann wieder von einer hohen Wichtigkeit für ihn haben werden könnten, glaubst du, ist das der Grund, warum sie jetzt gerade so offen rekrutieren und offen Werbung machen dafür, dass doch junge Männer in Russland zur Wagner-Gruppe kommen sollen? Oder warum jetzt plötzlich, wenn so lange diese Wagner-Gruppe so vehement geleugnet worden ist, warum jetzt plötzlich ganz offen Plakate und Werbung dafür machen?
Naja, ich kann mir vorstellen, ich habe zuerst gesagt, das ist gerade eine Phase des Krieges, wo die Menschen einfach vollkommen verheizt werden, dass sie sagen, okay, wir brauchen junge Leute, die vielleicht viel Geld kriegen. Also kurzer Exkurs, ein Preacher, das ist der, der zuerst bei einer Tür, wenn es in ein Haus geht, hineingeht, der die Tür aufbricht. Dort werden Sprengfallen angebracht. Das ist einfach, da sterben wirklich viele Leute. Da haben sogar Blackwater-Söldner pro Monat 12.000 Euro gekriegt. Das ist ein Hochrisikojob. Also, dass man da irgendwie unversehrt wieder rauskommt, ist relativ unwahrscheinlich, vor allem in einem Krieg wie in der Ukraine. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, gut, wenn wir hier Rekruten haben, die sich schneller Geld verdienen wollen und die bereit sind zu sterben, dann nehmen wir lieber die als Preacher oder ähnliche Geschichten, als dass wir unsere Veteranen verheizen in einem Häuserkampf.
Die wahrscheinlich auch oft schon viel mehr Erfahrung und auch eine ganz andere Ausbildung haben, oder? Also so eine Ausbildung, ich weiß nicht, vielleicht, ich kann mir das schwer vorstellen, aber so eine Ausbildung ist ja auch nichts, was so schnell geht, oder? Also dass ich überhaupt diese Erfahrung habe, wie das alles passiert und wie
richtig,
ich da handeln muss.
Da ist es, glaube ich, vor allem die Erfahrung, die man sammelt. Also die Ausbildung selber, ich glaube, wie gesagt, es gibt nicht sehr viel, aber ich glaube, es gibt einfach einen harten Kern an Elite-Soldaten und dann an Soldaten, die eben mit der Zeit ihre Skrupel ablegen, die einfach abgebrüht sind.
Armin, dann sage ich danke für deine Erklärungen, auch wenn es bei dem Thema schwierig ist, weil es eben wenig gesicherte Informationen gibt. Aber ich glaube, du hast uns mal einen ganz guten Überblick verschafft. Also danke dafür.
Immer wieder gerne, liebe Caro.
Und wir bleiben jetzt noch ganz kurz bei Putin und dem Krieg in der Ukraine. Während nämlich vor allem die Menschen in der Ukraine und die von dort flüchten unter dem Angriffskrieg schrecklich leiden, ist der russische Waffenproduzent Kalaschnikow einer der Profiteure des Ukraine-Kriegs. Der Konzern erhält nämlich Großaufträge der Armee und verdient auch noch an den Sanktionen des Westens. Die automatische Waffe Kalaschnikow ist so gut wie in jedem Krieg dabei. Vom Vietnamkrieg über Afghanistan, vom Jugoslawienkrieg über den Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo im Jahr 2015. Dieses automatische Gewehr des Typs AK-47 und ihre Nachfolgermodelle gelten als die meistgebauten und meistgenutzten Schusswaffen aller Zeiten. Schätzungen gehen von mindestens 100 Millionen Exemplaren weltweit aus. Der Grund für die Beliebtheit liegt einerseits darin, dass die Produktion recht günstig ist und dass man keinerlei Ausbildung braucht, um die Waffe zu verwenden. Die Waffe ist außerdem leicht auseinanderzunehmen, zu reinigen und auch passende Munition ist weltweit erhältlich. Seit Kriegsbeginn erhält der Großkonzern eben nicht nur Großaufträge für Waffenlieferungen, sondern erhält auch neue Aufgaben. Das Unternehmen plane etwa, anderen russischen Unternehmen, die von den westlichen Sanktionen betroffen sind und denen jetzt etwa Produktionsteile fehlen, auszuhelfen. Das Unternehmen profitiert also in doppelter Hinsicht. Und der Krieg hat natürlich weltweit Auswirkungen. So etwa auch die Teuerungen. Und da dank der Inflation die Preise für Lebensmittel durch die Decke gehen, greifen etwa in Großbritannien nun Supermärkte zu drastischen Vorsichtsmaßnahmen. Auf vielen Grundnahrungsmitteln, wie etwa Butter, Käse oder auch Babymilch, ist in Großbritannien in manchen Supermärkten nun eine Technik angebracht, wie man sie sonst nur von teuren Artikeln wie Champagnerflaschen oder Smartphones kennt. Auch in Österreich plagen natürlich die hohen Lebensmittelpreise die Konsumentinnen und Konsumenten. Laut dem Teuerungscheck der Arbeiterkammer sind die Preise für Milch in Österreich innerhalb eines Jahres um 30% gestiegen. Der Preis für Nudeln und Öl ist sogar um 70% gestiegen. Dennoch schließen die heimischen Handelsketten hier in Österreich derartige Sicherheitsmaßnahmen wie jene in Großbritannien auf Kuriernachfrage definitiv aus. Und zum Abschluss bleiben wir jetzt noch kurz in Österreich. Der Krone-Kolumnist und Rechtsanwalt Tassilo Valentin will nun doch auch für die Hofburg kandidieren. Im Frühjahr hat es vor allem bei den Freiheitlichen ja Spekulationen gegeben, ob sie den parteilosen Kandidaten Valentin unterstützen sollten. Doch dann kam Rosenkranz. Valentin jedenfalls will jetzt eine, Zitat, echte Alternative zu Van der Bellen sein. Vor allem nach den jüngsten Vorgängen in der FPÖ. Für Rosenkranz könnte Valentin aufgrund seiner Bekanntheit durchaus ein Problem werden. Allerdings, den Job als Krone-Kolumnist musste Valentin abgeben. Abgesehen von Valentin und Rosenkranz gibt es, natürlich wie ihr wisst, noch weitere Kandidaten. Wer aber letztendlich wirklich alle am Stimmzettel stehen wird, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Im Moment sammeln die Kandidaten ja gerade die notwendigen 6.000 Unterstützungserklärungen. Auf kurier.at halten wir euch natürlich am Laufenden. Damit war es das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr auf kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein.